Alle ganz herzlich zu unserer Abendversammlung unter dem Thema Endzeitprophetie des Propheten Jesaja. Heute Abend der erste Teil, am Samstag der zweite Teil. Zu diesem Thema spricht Bruder Lothar Gassmann. Ich lese uns aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, 19. Vers. Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dein prophetisches Wort haben. Die Schrift ist es, die von dir zeuget. Und wir danken dir, dass wir uns heute Abend mit dem Propheten Jesaja beschäftigen dürfen. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dass er uns dein Wort austeilt. Herr, wir rechnen mit dir und danken dir. Amen. Wir setzen uns wieder und hören gleich auf die Botschaft.
Die Endzeitprophetie des Propheten Jesaja. In zwei Teilen möchte ich mit Gottes Hilfe dieses Thema zumindest anreißen. Es ist ein so riesiges Gebiet, der Prophet Jesaja, dass ich gesagt habe, ich traue mich da erst dran, wenn ich im 60. Lebensjahr stehe. Und da stehe ich jetzt. Ich habe es noch nicht ganz vollendet, das steht kurz bevor. Aber so muss man da doch schon viel Bibelkenntnis haben, um sich überhaupt an dieses Thema Jesaja heranzuwagen. Ich habe vor einigen Wochen über Sacharja eine Auslegung gehalten und das hat mir auch den Jesaja schon stärker geöffnet. Und je mehr man an die Propheten auch des alten Bundes hineinsteigt, umso mehr versteht man auch wenn man nie alles auslotet. Es ist so tief und so gewaltig wie ein riesiges Gebirge, aber in der Ewigkeit werden wir mal verstehen, was Gott alles uns da geoffenbart hat. Was für das Heil notwendig ist, können wir natürlich verstehen. Aber es ist noch vieles zu entdecken, viele Schätze in Gottes Wort. In zwei Teilen, ich möchte mit des Herrn Hilfe heute Abend den Blick richten auf Babylon beim Propheten Jesaja, die Hure Babel, und am Samstag dann den Schwerpunkt auf das Friedensreich des Messias und neuen Himmel, neue Erde legen, wie es schon beim Propheten Jesaja erklingt. Zunächst eine Einleitung. Jesaja heißt: Der Herr ist Rettung, so ähnlich wie bei Jeshua, Josua oder Jesus, dieser Name Jesaja. Ja, Yahweh, und der Herr ist die Rettung, Yahweh ist die Rettung. Der Prophet Jesaja wirkte von circa 739 bis 686 vor Christus, während vier Königen in Juda, nämlich während Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Seine Prophezeiungen gehen aber weit über seine Zeit hinaus. Um Prophetie richtig zu verstehen, muss man erkennen, dass sie mehrstufig ist, wie ein Gebirge. Erster Berg, danach wieder ein Tal, dann nächster Berg, wieder ein Tal. Und so gibt es mehrfache Erfüllungsstufen. Viele falsche Prophetieauslegungen kommen daher, dass man Prophetie nur auf eine Ebene bezieht, auf eine Zeit. Aber ich möchte es versuchen zu erklären. Mehrstufig ist Prophetie. Es gibt vier Stufen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir etwas von den Propheten lesen. Erstens, es gibt rückwärtsgewandte Prophetie, die etwas über die Vergangenheit sagt, etwa die Erschaffung von Himmel und Erde. Das wurde Mose geschenkt. Deshalb hat er den Schöpfungsbericht verfassen können, hat Gott ihm ganz genau gesagt, wie er die Welt erschaffen hat. Dann gibt es zweitens Prophetie, die sich auf die Gegenwart des Propheten bezieht. Nämlich das Aufdecken der Sünde und den Ruf zur Umkehr in der Gegenwart. Tut Buße, kehrt um, sonst wird das Gericht kommen, die Assyrer, die Babylonier und so weiter. Ja? Die Gegenwart. Drittens gibt es Prophetie für die nahe Zukunft des Propheten. Das, was also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten geschieht, was absehbar ist, das ist dann die Naherfüllung. Etwa wenn der Herr Jesus sagt, von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben, etwa 40 Jahre vorher gesagt und schon 40 Jahre danach, 70 nach Christus, eingetroffen. Eine nahe Erfüllung. Aber gleichzeitig in seiner Endzeitrede hat der Herr Jesus auch die Fernerfüllung erhalten, bis zur Vollendung von neuem Himmel, neuer Erde. Alles ist enthalten und das ist die vierte Stufe Prophetie für die ferne Zukunft, was in späteren Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Endzeit und in der Ewigkeit geschehen wird. Habt ihr verstanden? Rückwärtsgewandte Prophetie, Prophetie für die Gegenwart, Prophetie für die nahe Zukunft und Prophetie für die ferne Zukunft. Glauben wir, dass Gott auch die ferne Zukunft offenbaren kann? Die Bibelkritiker glauben es nicht. Sie glauben, dass, ja, schöne Musikuntermalung haben wir hier, das nimmt leider immer mehr zu, diese Unart. Ich bitte es abzustellen und es dann rauszulöschen. Glauben wir, dass Gott auch für die ferne Zukunft Prophetie offenbaren kann? Ich glaube es und deshalb bin ich kein Bibelkritiker, sondern habe ein völliges Vertrauen zu Gott und seinem Wort. Gerade habe ich in Idea hier, ich habe es ja nicht mehr, aber hier habe ich es gerade in die Hand bekommen, gesehen, selbst bei Kreisen, die sich bibeltreu nennen, ist die Bibelkritik eingedrungen. Wir beschäftigen uns ja heute mit Jesaja und da ist so eine Erklärung des Lutherischen Konvents im Rheinland. Das nennt sich Bibel, 5 Grundsätze zur Bibelauslegung. Lutherischer Konvent legt Papier für schriftgemäße Schriftauslegung vor. Und dann heißt es doch da tatsächlich, die historische Betrachtung sei zum Beispiel auch sinnvoll, um die theologischen Unterschiede innerhalb des alttestamentlichen Buches Jesaja zu erklären. Jesaja sei von 3 verschiedenen Autoren geschrieben worden, dem sogenannten ersten, zweiten und dritten Jesaja, griechisch Proto, Deutero und Trito Jesaja. Und dann heißt noch über Paulus, die inhaltlichen und stilistischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Paulusbriefen im Neuen Testament ließen sich historisch dadurch erklären, dass manche von ihnen von Schülern in seinem Namen geschrieben worden seien. Und so wird also alles hier, was die Verfasserschaft angeht, relativiert und es nennt sich dann noch ein bibeltreues Bekenntnis hier des Lutherischen Konvents. Ich bin entsetzt, dass die Bibelkritik, die wir ja an den Universitäten uns anhören mussten, manche haben den Glauben verloren, dass das auch schon bis in die sogenannten bekenntnistreuen Kreise hineingedrungen ist. Nein, ich bin überzeugt, es ist ein Prophet Jesaja, so wie auch das Buch eine Einheit ist, was man auch in den Schriftrollen, den Qumran gesehen hat. Es ist eine einzige Jesaja-Rolle. Und interessant ist, dass etwa der Untergang Babels nicht nur im sogenannten Deutero-Jesaja, was angeblich zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft beziehungsweise danach dann geschrieben sei, enthalten ist, sondern auch schon beim sogenannten ersten Jesaja, und zwar in Kapitel 13 und 14, wir werden es noch hören, ich werde einiges daraus lesen aus diesen Kapiteln. Und das heißt, als er auch schon beim angeblichen ersten Jesaja vor dem zweiten Jesaja, Jahrhunderte vorher, findet sich das genauso wie dann zur Zeit des babylonischen Exils oder danach, also auch schon zur Zeit der Assyrerkriege im 8. Jahrhundert. Von daher funktioniert es alles nicht, das Buch Jesaja aufzuteilen in verschiedene Verfasser, sondern es ist wirklich so, dass Gott alles weiß, alles offenbaren kann, sogar den Namen Kyros, der in Kapiteln 40 folgende vorkommt. Da heißt natürlich, das kann Jesaja oder der Autor unmöglich gewusst haben, also nachträglich hingeschrieben. Nein, natürlich kann Gott auch die Namen offenbaren. Das ist kindliches Vertrauen. Wir erleben viele Wunder beim Herrn, wenn wir so glauben und vertrauen. Bibelkritiker nehmen also ferne Prophetie nicht ernst, sie akzeptieren höchstens die sogenannte Prophetie für die Gegenwart oder eine vorausahnbare nahe Zukunft, wo man dann sich das zusammenkonstruieren kann. Und sie sind also geprägt vom Rationalismus, vom Glauben an ihre eigene menschliche, gefallene, kleine und verderbte Vernunft, so möchte ich es jetzt mal definieren. Sehr gefährlich ist auch die sogenannte Worthaus-Schule dieses Professors Zimmer. Der Bruder Keim hat im neuesten Heft einen sehr guten Beitrag veröffentlicht. Das hat mich sehr gefreut, dass er davor warnt. Ich habe den selber schon als Dozenten gehabt in Tübingen und er hat versucht, uns fromme Studenten vom Bengelhaus so gemäßigt bibelkritisch zu beeinflussen. Das ist ganz gefährlich, dieses süße Gift. Frommes Vokabular, aber bibelkritisches Denken. So in feinen Dosierungen verpackt. Lasst euch da nicht verführen. Also es ist ein Jesaja, und Gott hat ihm die Prophetie geschenkt für die nahe Zukunft, aber auch für die ferne Zukunft. Und zwar sogar nach dem babylonischen Exil, die Heimführung und den Sturz, die Heimführung Israels und den Sturz Babylons. Ist gar keine Frage, wenn man an Gottes Allwissenheit und Allmacht glaubt. Konkret wurde Jesaja geoffenbart, der Ansturm der Assyrer und der Fall Samarias im Jahre 722 vor Christus. Es war die nahe Zukunft, was Jesaja selber ja dann auch erlebt hat, und er hat ja dann auch noch weitergewirkt, bis, wie ich schon sagte, 686 vor Christus, auch nach dem Fall Samarias. Und Gott hat ihm aber auch schon den Ansturm der Babylonier geoffenbart. Den Fall Jerusalems 586 nach Christus, also 100 Jahre nach Jesajas Tod, und aber auch schon den Fall der Babylonier durch die Medo-Perser 539 vor Christus, 150 Jahre nach dem Ende des Lebens Jesajas. Für Gott kein Problem, weil ja Gott ist offenbart und nicht Jesaja. Versteht ihr? Auch den Namen Kyros. Und so findet sich der Untergang Babels eben nicht nur beim sogenannten angeblichen Deutero- oder Trito-Jesaja ab Kapitel 40, sondern auch schon in Kapitel 13 und 14, was ja dem ersten Jesaja zugeschrieben wird und was alles nach meiner Sicht alles der gleiche Jesaja ist. Es gibt keine drei Jesajas. Okay, auch die Paulusbriefe sind natürlich von ihm selber geschrieben, hat Gott ihm offenbart. Und das ist ein anderes Thema, auf das ich jetzt nicht eingehen kann. Gott hat also seinem Propheten Jesaja, wie Daniel, den Aufstieg und Fall verschiedener Weltreiche geoffenbart. Und bei Daniel wissen wir, dass das auch noch viel weiter geht, auch bei Jesaja, auch der Aufstieg weiterer Weltreiche, Griechenland, Rom, auch bei Sacharja wird es geoffenbart. Und der Untergang aller Weltreiche schließlich durch den Stein, der sich von Gott löst und der all dieses Standbild dieser menschlichen, humanistisch geprägten Weltreiche und doch bestialischen Reiche gemäß Daniel 7 verursacht, sodass alle diese Reiche untergehen und dann schließlich der Messias, Jesus, den Sieg erhält. Und so prophezeit Jesaja, also Gott durch Jesaja, muss man richtiger immer sagen, vom Spross, vom Gottesknecht, das sind Bezeichnungen des Erlösers, des Messias. Und der Messias, das steht auch bei Jesaja, ganz wichtig, der kommt zweimal, das, was viele in Israel heute noch übersehen. Wir kennen das bekannte Kapitel 53, er wurde gepeinigt um unserer Sünde willen, um unserer Mittetat willen geschlagen. Das ist der leidende Gottesknecht. Er wird vorausgesagt. Und das ist nicht ein Kollektiv, ein Volk, das kann auch vorkommen als Gottesknecht, aber an dieser Stelle ist es eine Einzelperson, die aus diesem Volk Israel hervorgeht und geopfert wird zur Sühnung der Sünden aller Menschen, die dieses Opfer für sich annehmen. Und das zweite Kommen Jesu findet sich auch bei Jesaja. Das werden wir am Samstag hören, wenn es um das tausendjährige Reich geht und neuer Himmel, neue Erde. Das ist der siegende Gottesknecht, der sein Friedensreich aufrichtet, wo der Löwe Stroh frisst und der Säugling am Loch der Otter spielt. Ihr kennt diese Stellen, Jesaja 11, dazu dann mehr beim nächsten Vortrag. Heute möchte ich mich also auf Babel konzentrieren. Es wird ein bisschen umfangreicher sein. Wir werden also jetzt nicht erschrecken. Erstmal zwei Kapitel aus der Offenbarung und dann noch drei Kapitel aus Jesaja, dann noch ein Kapitel aus Jeremia und zwei Kapitel aus Hesekiel betrachten. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Zeit und Kraft mitgebracht. Also, Babel zunächst. Was heißt Babel? Babel heißt Verwirrung. Es ist gemeint die Verwirrung der Sprachen zunächst, gemäß 1. Mose 11. Aber Babel geht weit darüber hinaus. Es bezieht sich dann auch auf das Neubabylonische Reich, das vor allem gekennzeichnet ist durch den einflussreichsten Herrscher Nebukadnezar, dann auch weitere wie Nabopolassar und sein Kronprinz Belsazar, zu deren Zeit dann dieses Reich unterging, durch den Persersturm 539 vor Christus. Dieses Neubabylonische Reich war mächtig in den Jahren von ca. 630 bis 539 vor Christus, also ungefähr 100 Jahre. Deshalb nur das goldene Haupt, das ja kürzer ist als die Brust, was dann das Medo-Persische Reich darstellt, das 200 Jahre kräftig war. Und dann kamen ja die Beine, Alexander der Große und dann das Römische Reich, wenn es dann weiter nach unten geht. Ihr kennt sicherlich Daniel 2. Babel, babylonisches Exil der Juden und Sturz Babels. Aber Babel steht auch für die Vermischung, für die Verwirrung, für die Vermischung der Religionen, für die endzeitliche Hure und die Hure, die praktisch dem Antichristen zuarbeitet. Ich werde jetzt also aus Zeitgründen die Kapitel 17 und 18 aus der Offenbarung nicht vorlesen, aber ich möchte zu Beginn eine kurze Zusammenfassung geben. Ich habe mich ausführlich mit der Hure Babylon in diesem Buch beschäftigt, die Hure Babylon, die Schalen des Zorns. Daraus eine kurze Zusammenfassung in 10 Minuten und dann kommen wir zu Jesaja und den anderen Propheten des Alten Testamentes. Also wir betrachten das alttestamentliche Buch Jesaja jetzt mal vom Neuen Testament her, weil da im Neuen Testament noch mehr geoffenbart ist über Babylon. Nun, die Hure Babylon, so lesen wir in Offenbarung 17 und 18. Das ist eine untreue Frau, die als Symbol steht für die Vermischung der Religionen, die wiederum die Wegbereitung darstellt für das Auftreten der zwei Tiere, des Tieres aus dem Meer, Antichrist, des Tieres von der Erde, der falsche Prophet, die eine satanische Endzeitreligion aufrichten. Und die Hure Babylon, so habe ich es mal bezeichnet, entschuldigt den Ausdruck, ist praktisch der nützliche Idiot des Antichristen. Das heißt, alle aus den verschiedenen Kirchen, Konfessionen und Religionen, die Absolutheit Jesu Christi verleugnen, die sagen, ja, Jesus vielleicht auch, aber es gibt auch viele andere Wege, vor allem nach Rom. Also Rom spielt eine Schlüsselrolle, weil ja die römisch-katholische Kirche es besonders erfolgreich schafft, sämtliche Konfessionen, Freikirchen und Religionen und auch inzwischen die Evangelische Allianz zusammenzuführen zu einer großen Vermischungsreligion. Jetzt wurde übrigens ein neuer Generalsekretär berufen für die Allianz. Ich dachte, schlimmer kann es nicht mehr werden, aber es kann jetzt noch schlimmer werden, denn es ist jetzt ein Mann, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber der nicht nur jetzt Allianzsekretär wird, sondern sogar gleichzeitig im Vorstand ist von der Bewegung Miteinander für Europa. Und Miteinander für Europa, wer weiß, was das ist, was die erstreben, die haben zum Beispiel auch Gruppen bei sich, etwa Andrea Riccardi, der diese Assisi-Friedensgebete veranlasst hat, wo sämtliche Religionen mit dem Papst zusammen für den Frieden gebetet haben. Und mit solchen Leuten zusammen ist der neue Allianz-Generalsekretär im Vorstand. Also da wissen wir, die Ökumene wird jetzt noch viel breiter, die wird jetzt noch über die Konfession hinausgehen. Da wird irgendwann der Islam, der Buddhismus und alles Mögliche jetzt ins Boot geholt. Man muss kein Prophet sein, um das vorauszusagen, weil man die Früchte schon sieht bei den Leuten, in welchen Gremien sie sich bewegen. Und ich war selber als Augenzeuge beim Kongress Miteinander vor Europa, habe gesehen, wie interreligiös das alles schon gelaufen ist, mit erzkatholischen Bewegungen, Totus Tuus und wie die alle heißen, Marien verehren. Und da sitzt man im gleichen Boot jetzt schon drin als Allianz-Generalsekretär. Also deshalb, ich kann nur sagen, geht aus von ihnen und sondert euch ab von diesen ganzen Dachverbänden. Die Dachverbände, die faulen vom Kopf her. Ja? Der Fisch fault vom Kopf her und so ist es auch bei diesen Dachverbänden. Die falsche Religion, Babylon, sie buhlt mit den Mächtigen. Das sehen wir in Offenbarung 17 und 18. Sie reitet auf dem Antichristen, dem scharlachroten Tier, der sie aber nur so lange braucht, wie er sie benutzt. Diese 10 Könige aus Offenbarung 18, die werfen sie ab, wenn sie nicht mehr brauchen. Wenn der Antichrist sie nicht mehr braucht, wird er diese abgefallenen Kirchen abwerfen. Die nützen jetzt nur, indem sie die Vermischung vorbereiten. Sie ist berauscht vom Blut der Heiligen, Christenverfolgung und das auch schon bei den Vorläuferbewegungen, wenn man vor allem an die römisch-katholische Kirche denkt, wie viel durch die Inquisition hier es Märtyrer gab, etwa bei den Salzburgern, ich habe es diese Tage gehört, oder Waldensern und anderen auch vorreformatorischen Bewegungen und nachreformatorischen Bewegungen, auch bei den Täufern, also welches Blut da geflossen ist im Laufe der Jahrhunderte. Dann in Kapitel 18, da werden weitere Kennzeichen beschrieben, nämlich Babylon ist eine Behausung der Teufel und alles Unreinen, die dämonisch inspirierte Welteinheitsreligion. Alle haben sich mit ihr eingelassen oder werden sich jetzt auch, es ist ja prophetisch, mit ihr einlassen, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes Jesus Christus geschrieben stehen. Sie hat große Reichtümer, sie möchte nicht so die Armut, sondern es geht ihr um materielles, irdisches, Macht und Ruhm. Es wird immer gesagt, der Papst, der lebt ja so arm, aber ich habe gesagt, das glaube ich erst, wenn er auch die römischen Reichtümer verkauft, der katholischen Kirche, und es wirklich alles den Armen gibt, ja. Aber das wird nicht geschehen, werdet ihr wahrscheinlich nicht erleben, dass da wirklich vieles geschieht. Die Sünden von Babel reichen bis an den Himmel, steht in Vers 5 in Offenbarung 18. Babel fühlt sich als Königin, als Herrscherin über die Erde, macht den Pakt mit den Mächtigen und sie betreibt keine Absonderung, sondern vermischt sich mit der Macht dieser Welt. Sie will nicht mit Jesus leiden, sondern will mit dem Trend mitschwimmen, Offenbarung 18, Vers 7. Und sie verkauft auch Waren jeder Art. Es werden 28 verschiedene Artikel, Waren in Offenbarung 18, 11 bis 13 aufgezählt, darunter auch Menschenleiber und Menschenseelen. Menschenseelen ist sehr interessant, das heißt, es ist eine seelische Abhängigkeit, die Babel erzeugt, durch irgendwelche hypnotischen, magischen, sakramentalistischen Einflussnahmen auf die Leute. Großer Pomp, schöne Gewänder, viel Weihrauch, großartige Inszenierungen und dadurch wird seelische Abhängigkeit erzeugt von Priesterklassen und von allen möglichen Ritualen. Sie verfolgt die Gläubigen und tötet sie schließlich, Offenbarung 18, Vers 24 und auch Kapitel 17. Und dabei geht es in Babel fröhlich zu, mit vielen Sängern, Flötenspiel, Brot und Spiele, Zerstreuung und Unterhaltung. Auch das wird in Offenbarung 18, 22 beschrieben. Und vor allem, sie gebraucht Drogen und Zauberei, Pharmakia, wird hier genannt in Offenbarung 18, 23. Und das dient zur Betäubung der Massen, Trance und Ekstase, Rockmusik und Psychedelik, okkulte und sexuelle Verwahrlosung. Alles das wird mit Babel zusammenhängen. Soweit kurz vom Neuen Testament her, was wir da erfahren über Babel. Und jetzt gehen wir wirklich zu Jesaja und schlagen zunächst mal auf die Kapitel 13 und 14 und dann nachher noch Kapitel 47. Ich kann jetzt das nicht im Detail alles auslegen, sonst sitzen wir noch in einer Woche hier. Aber ich möchte immer einige Verse lesen und dann kurz etwas dazu sagen. Dann verstehen wir auch den Propheten Jesaja besser, der ja für manchen ein Buch mit 7 Siegeln ist. Wie gesagt, ich habe mich auch erst jetzt in fortgeschrittenem Alter daran getraut. Bevor wir Kapitel 13 jetzt beginnen zu lesen, möchte ich nochmal daran erinnern, es gibt eine Naherfüllung der Prophetie und eine Fernerfüllung. Das heißt, wir finden, und das durchdringt einander, immer wieder mehrere Erfüllungsstufen. Das ist ja das Geheimnis der Prophetie, was viele nicht verstehen können, auch manche Ausleger nicht verstehen, die dann immer nur die eine Seite betonen. Aber ich sage immer wieder, Prophetie ist komplementär. Wir müssen mehrere Erfüllungsstufen sehen. Versteht ihr das? Ganz wichtig. Und da gibt es ja auch eine Naherfüllung in Kapitel 13, 14, nämlich auf das Jahr 539 vor Christus, als die Perser die Babylonier besiegt haben. Der Sieg über Babel wird hier vorausgesagt. Und zwar in Jesaja 13 und 14, in den Jahren, wo Jesaja wirkte, das war ja die Zeit, am Anfang habe ich es gesagt, 739 bis 686 vor Christus, also 150 Jahre vorher prophezeit, was dann 536 vor Christus eingetroffen ist. Der Sieg der Perser über die Babylonier mit sehr bildreichen Beschreibungen hier, aber auch der Untergang des endzeitlichen Babel. Offenbarung 17, 18 und 19 würde das dann beschrieben, Untergang von Babylon in Harmagedon zusammen mit dem Antichristen und falschen Propheten. Also wir lesen Jesaja 13. Die Last über Babel, das heißt, das ist etwas Schweres, was hier gesagt wird, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Richtet ein Kriegsbanner auf einem kahlen Berg auf, ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Das sind die Perser, die gegen Babylon anmarschieren. Ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht, meine Stolzfrohlockenden. Horch, Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Hier wird gesagt, dass Gott selber dieses Gericht über Babel bringt. Und das ist ja dieses Geheimnis. Gott ist souverän, er lenkt die Weltreiche, den Aufstieg und Untergang. Und das ist ganz große Prophetie über den Untergang des babylonischen Weltreiches hier. Zunächst damals, 539 vor Christus, aber auch am Ende der Tage über diese babylonische Vermischungsreligion. Also die Schlacht von Harmagedon klingt hier auch mit an, immer im Hintergrund, als zweite Erfüllungsstufe. Aber hier zunächst einmal ganz historisch damals die Medo-Perser, 539, Sie kommen, das ist nämlich gemeint in Vers 5, sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung
von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie, sie winden sich wie eine Gebärende, einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Und jetzt im nächsten Vers sehen wir, dass sich das eben auch auf die Endzeit bezieht, dieser Tag des Herrn natürlich. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen, die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Also ihr seht hier, es ist der Tag des Herrn, es ist ein Gericht, es kommt ein Kriegsheer gegen ein Volk und die Sterne verändern sich. Und da haben wir wichtige Parallelen natürlich in Offenbarung 6, 12 bis 14. Lies mal die Verse als Parallele. Das sechste Siegel. Und ich schaute, als es das sechste Siegel öffnete, als das Lamm das öffnete, und siehe, da ereignete sich ein starkes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein schwarzer Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort wegbewegt. Und die Könige der Erde und die Großen, die Reichen, die Hauptleute, die Mächtigen und alle Diener und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sagten zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das Gleiche sagte Herr Jesus auch voraus in Matthäus 24, wo es um den Tag des Herrn geht, um die große Trübsalzeit, die 70. Jahrwoche, nach Daniel 9, 27 folgende, in Matthäus 24 der bekannten Endzeit- oder Ölbergrede. Da heißt es ab Vers 29, und da haben wir wieder diese Veränderung der Himmelskörper, gleich nach der Trübsal jener Tage, wenn also der Menschensohn erscheint, wie der Blitz vom Osten, wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr könnt jetzt noch mehr lesen, aber es wird zu viel sonst. Also ihr seht hier wichtige Parallelstellen im Neuen Testament, wie hier also auch kosmische Erscheinungen geschehen. Und das zeigt uns, das ist damals so nicht passiert, dass wirklich diese ganz gewaltigen kosmischen Veränderungen sind. Das kommt, wenn der Herr Jesus erscheint und allen bösen Mächten, Babel, dem Antichristen und falschen Propheten ein Ende macht. Gewaltig, diese Prophetie. Und dann lesen wir weiter, und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Also alle Sünder werden auch dann gerichtet werden. Jeder Mensch, der sich selber zu Gott machen wollte, wird erniedrigt werden, wird in die Verdammnis kommen. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Das heißt, es werden viele sterben, wenn die Perser kommen über die Babylonier, das war ein schreckliches Gericht mit vielen Toten und in der Schlacht von Harmagedon werden ebenfalls viele, viele sterben. Doppelte Erfüllung der Prophetie. Vers 13, darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Heerscharen und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Jetzt überspringe ich aus Zeitgründen einige Verse, lese weiter als Vers 17, weil hier wird es jetzt nochmal ganz konkret. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. Die Medo-Perser, die waren ja dann vereinigt als das neue Siegesvolk, also Meder stehen hier auch für die Medo-Perser insgesamt. Die hatten 610 vor Christus Assyrien erobert. Assyrien hatte ja vorher Samaria, 722 vor Christus Samaria erobert, das Nordreich, und die wurden wiederum 610 vor Christus von den Medern erobert und die Medo-Perser eroberten dann, wie schon gesagt, 539 vor Christus Babylon. In einer Nacht, als Belsazar dieses Mahl feierte, wo dann die Schrift an der Wand erschien, Mene, Mene, Tegel, U, Persin. Und dann wird beschrieben nochmal die Grausamkeit auch der Medo-Perser. Ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid mit den Kindern haben. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Das heißt, wegen ihrer Sünde werden sie untergehen. Gott hat Babel eine Zeit lang als Gerichtsrute über das götzendienerische Israel gebraucht, aber sie haben es übertrieben. Sie sind grausam gegen die Juden vorgegangen und deshalb schickt Gott nun sein Gericht in Gestalt der Medo-Perser. Dann lassen wir wieder einige Verse aus und gehen gleich zu Jesaja 14. Hier wird zunächst gesagt, dass die Juden aus dem babylonischen Exil zurückkehren werden. Wenn wir lesen, der Herr wird sich über Jakob erbarmen, Jakob steht hier für Gesamt-Israel, und Israel wieder erwählen, das ist die Gnade Gottes, dass es ein erst erwähltes Volk ist, ein Geheimnis beim Herrn, und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. In ihrem Land, also sie werden zurückkehren. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen. Das heißt, auch die Nationen werden gerettet werden. Aus den Nationen, nicht alle natürlich, aber der Fremdling, der sich bekehrt, wird sich ihnen anschließen. Das hat auch eine mehrfache Erfüllung, wie wir wissen. Auch im tausendjährigen Reich werden viele gerettet werden und auch vorher schon, und zwar durch die Weltmission. Und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen. Und das Haus Israel wird sie im Land des Herrn als Knechte und Mächte zum Erbbesitz erhalten. So werden sie die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind, und diejenigen beherrschen, die einst sie bedrängten. Die Herrschaft geht jetzt also nicht mehr von den Babyloniern aus, auch nicht mehr von den Medo-Persern, sondern hier geht es schon auf das tausendjährige Reich von Jerusalem. Jesaja 2, Micha 4, der Messias wird herrschen von Jerusalem aus. Jetzt wird von dort die Herrschaft ausgeübt. Und jetzt kommt ein wunderschönes Spottlied auf den König von Babel, das aber auch eine Erhöhung findet bis hinein in die unsichtbare Welt. Deshalb ist es so interessant und denke ich, sollten wir auch nicht auslassen. Für viele eine geheimnisvolle Stelle, aber ich denke, es ist gar nicht so schwierig. Lesen wir einmal und da, wo es ganz besonders interessant wird, möchte ich da noch einiges dazu sagen. Ab Vers 3. Es wird geschehen an dem Tage, dem der Herr dir, also Israel, Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir auferlegt war. Das bezieht sich also auf die Verbannung Israels in Babel. Wenn das zu Ende ist, dann wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen, wie hat der Treiber ein Ende genommen, wie hat die Erpressung aufgehört? Der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen, den Herrscherstab der Tyrannen, der die Völker im Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat mit schonungsloser Verfolgung. Jetzt ruht die ganze Erde und ist still, man bricht in Jubel aus. Nun, zunächst mal historisch, es ist ja so, dass Kyros sozusagen als Befreier gefeiert wurde für viele Völker. Babel hatte eine starke Last auf die Völker gelegt. Kyros, die Perser, die haben es so gemacht, dass sie den Völkern weitgehend ihre Autonomie ließen und auch die Juden ihnen erlaubt wurde, zurückzukehren und auch wieder ihren Tempel, ihre Stadt aufzubauen. Das kam sehr positiv an bei den Völkern und sie waren froh, dass diese schwere Last von Babel von ihnen genommen war. Ja, das klingt hier durch. Aber auch der Sieg des Messias, wenn die Herrschaft des Antichristen zu Ende ist, wenn der Herr Jesus sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Da haben wir auch die zweite Erfüllungsstufe wieder. Jetzt ruht die ganze Erde aus und ist still, man bricht in Jubel aus. Nämlich dann, wenn der Messias von Jerusalem aus regieren wird. Also immer zweistufig denken, ja? Dann versteht ihr es besser. Selbst die Zypressen freuen sich über dich und die Zedern des Libanon. Seitdem du da niederliegst, kommt kein Holzfäller mehr zu uns herauf. Und jetzt wird hier der Untergang Babels beschrieben, und zwar des Königs von Babel und auch der Hure Babylon. Ab Vers 9, das Totenreich drunten gerät in Aufregung wegen dir, in Erwartung deines Kommens. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Anführer der Erde. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Heidenvölker. Sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir. Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden. Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht. Das Rauschen deiner Harfen, Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Welche Erniedrigung für diesen selbstherrlichen König, der sich diese wunderbare Stadt gebaut hatte. Welche Erniedrigung für die Hure Babylon, die sich nur geschmückt hat mit edelsten Geschmeiden, mit Purpur und den goldenen Bechern in der Hand hatte und all diese Geschmeide. Und jetzt wird sie von Maden und Dreck hier praktisch umgeben und zerfressen. Und jetzt kommt etwas sehr Geheimnisvolles. Und da merken wir nochmal eine Bedeutungsebene mehr in der Prophetie. Ist das nicht wunderbar, wenn wir jetzt hören, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschleudert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Die dich sehen, schauen dich verwundert an und betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzitternd ließ, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Erstmal soweit. Also ganz klar, König von Babel. Aber da klingt noch, was klingt denn da noch durch? Ich frage mal euch. Der Sturz Satans, ja, genau. Und da gibt es noch eine wichtige Parallelstelle dazu, die möchte ich auch gleich lesen, dann verstehen wir es noch besser. Und zwar beim Propheten Hesekiel. Wisst ihr, welcher König da beschrieben wird? Der König von Tyrus. Auch da wird in Hesekiel 27 und 28 berichtet von Tyrus, diese Stadt am Meer, die es auch sehr viele Handelsgeschäfte getrieben hatte, die Nebukadnezar nicht völlig vernichten konnte. Erst Alexander der Große hat sie dem Erdboden gleichgemacht, auch diese vorgelagerte Insel, die dann mit hohen Mauern befestigt war. Und der König von Tyrus, der war auch so machtbesessen und mit Gold und Silber geschmückt und all diesen Dingen. Und auch der wird mit Satan verglichen. Und wenn wir diese Stelle lesen, Hesekiel 28, da wird es nochmal deutlicher. Also bei Jesaja, der Glanzstern, lateinisch Luzifer, der vom Himmel herabgefallen ist, Sohn der Morgenröte. Und bei Hesekiel 28 lesen wir ab Vers 13, in Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Also auch genau wieder dieser Schmuck, ja, dieses Protzenwollen mit Gütern. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöte waren bei dir. Also auch diese Musikalität, dieses Berauschende, was wir auch bei der Hure Babylon in Offenbarung 18 finden. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ein hohes Engelwesen ist das. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, so sagt Gott. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen, mitten unter den Engelwesen. Ist es ein Engelfürst praktisch gewesen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Also auch der Satan war vollkommen erschaffen. Dann kommt aber dieses tragische Bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Also wir merken, Geld verdirbt den Charakter, Handelsgeschäfte, mit was er auch immer gehandelt hat, mit Menschenseelen oder was auch immer, dann später, aber auch vorher, man kann da spekulieren, möchte ich jetzt nicht tun. Da muss irgendetwas passiert sein in der Engelwelt, wo der Satan gesündigt hat, sich von Gott losgesagt. Und es ist ganz klar, es steht ja in Jesaja 14, dass er sich erhöht hat. Das ist seine Sünde. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Das steht in Jesaja 14. Die Sünde Satans. Er wollte sich selber an die Stelle Gottes setzen und dann später den Menschen dazu verführen, das Gleiche zu tun. Und 1. Mose 3, ihr werdet sein wie Gott, ja, wenn ihr von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen esst. Ihr kennt das sicherlich, den Sündenfall. Aber bevor die Menschen in den Sündenfall verführt wurden, war Satan selber gefallen. Das ist ganz klar. Sonst hätte er nicht in Gestalt der Schlange zum ersten Menschen kommen können. Also du warst ein gesalbter Cherub und du hast gesündigt, durch deine vielen Handelsgeschäfte mit Frevel erfüllt. Darum habe ich dich, sagt Gott, von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Und dann heißt noch, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Also auch Hochmut. Und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. So verstehen wir also auch Jesaja 14 besser. Im Zusammenhang mit Babel, auch mit Tyros, steht hier der Engelfall. Der Herr Jesus sagt in Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das ist eine prophetische Vorausschau auf sein Opfer am Kreuz auf Golgatha, wo der Herr Jesus, wie es in 1. Mose 3 prophetisch vorausgesagt ist, der Schlange den Kopf zertritt. Und das hat der Herr Jesus vorausgesehen, ja, durch seinen Sieg auf Golgatha, als er uns ewiges Leben erworben hat, durch die Vergebung der Sünden, wenn wir das im Glauben annehmen. Und der Engelfall wird auch noch genannt in Offenbarung 12, Verse 8 bis 10 und der Fall Babylons in Offenbarung 18 beschrieben. Ja, dann lese ich noch zu Ende dieses Kapitel 14 und dann, wenn die Zeit reicht, gehen wir noch am Schluss dann zu Kapitel 47. Ist auch noch wichtig. Ich hoffe, ihr könnt noch, ich weiß, dass es viel ist. Ja, da steht jetzt diese Verwunderung, wenn Sie sehen, dass ein so mächtiger Herrscher, Babel, babylonischer König, Hure Babylon, einen solchen tiefen Fall nimmt, ins Totenreich, zu den Maden, zum Dreck hinab. Und dann heißt es in Vers 16, jetzt wieder in Jesaja 14, Vers 16, die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Das ist das Exil in Babylon, der Juden, die Verbannung, wird hier genannt. Weiter, alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. Ihr Ende schaut an, sagt ein kluges Wort. Ja, das Ende auch der Ungläubigen, das Ende der Götzendiener, das Ende der Diener Babylons. Du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt. Der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Und so weiter. Und auch der Überrest wird ausgerottet werden, heißt dann weiter. Jetzt wenden wir uns aber abschließend noch Kapitel 47 zu. Auch da gibt es noch weitere wichtige Aspekte über Babylon, auch für die Endzeit. Auch hier wird Babylons Fall beschrieben. Und da sehen wir ja, dass Jesaja eine Einheit ist. Jesaja 13, 14, was dem ersten Jesaja zugeordnet wird. Und hier lesen wir genau das Gleiche beim sogenannten angeblichen zweiten Jesaja. Für mich, ich sehe da keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie die das behaupten. Dann machen sie vielleicht so, dass sie Kapitel 13, 14 auch noch irgendeinem anderen Autor zuschreiben. Und so wird dann die Bibel immer mehr zerrissen. Aber das bringt überhaupt nichts, weil die ganze Einheit zerstört wird und ist auch völlig unvernünftig und unbiblisch. Diese ganze Bibelkritik. Aber es interessiert uns ja auch gar nicht, sondern wir sehen das einfach so, wie es ist, als Offenbarung Gottes. Jesaja 47. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde, ohne Thron, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl, nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf, entblöße die Schenkel, wate durch die Flüsse, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Was wird hier deutlich? Dieser Hurencharakter von Babylon. Ja, sie wird entblößt, in ihrer ganzen Schande dastehen, die mit allen sich eingelassen hat, mit allen Handel getrieben, mit allen Religionen sich verbunden hat. Und die Wahrheit zu Boden gerissen hat. Sie hat nicht Jesus als den einzigen Weg zum Vater verkündigt, diese falsche Religiosität, diese falschen Kirchen, die sagen, es gibt viele Wege zu Gott, du kannst ja ruhig auch Moslem bleiben oder Buddhist oder sonst was, oder zu Maria beten, du musst nicht zu Jesus beten, ich spitze jetzt bewusst zu, so ist es, so wird ja heute auch schon gesagt. Bibel-TV, wir haben bewusst keinen Fernseher. Ja, da kommen natürlich manche guten Sendungen, aber dann kommt dann anschließend wieder ein Rosenkranzgebet, wo Ave Maria, wo Maria angebetet oder zu Maria gefleht wird, so muss man sagen. Das können wir aber nicht, denn Maria ist ein Mensch, der genauso wartet auf den jüngsten Tag wie wir. Wir dürfen nicht zu Verstorbenen uns wenden. Wir dürfen kein Ave Maria beten. So kommen wir ins Gebiet des Spiritismus, der Totenwelt. Ich weiß, dass Katholiken da sehr beleidigt sind, wenn man sagt, das Rosenkranzgebet ist ein spiritistisches Geplapper. Aber was ist es denn sonst? Es ist auch das Vaterunser dabei, aber auch runtergeplappert, ja, wie ein Ritual. Du musst es so und so oft beten, damit die Seelen aus dem Fegfeuer wieder emporgehoben werden. Aber weder das Fegfeuer steht in der Bibel, in den Apokryphen, aber nicht in der Bibel. Ja. Und auch nicht das Rosenkranzgebet. Das findet sich übrigens in anderen Religionen auch. Auch Muslime haben ja diese Perlenschnur und die Hindus, Buddhisten, diese Mala-Schnur. Ja. Also das ist nichts speziell Christliches, sondern etwas Heidnisches. Ja, also hier wird dieser Hurencharakter von Babylon deutlich. Und dann heißt es weiter, Vers 4, unser Erlöser, sein Name ist Herr der Heerscharen, der Heilige Israels. Das heißt, Gott greift ein, der Sieg des Messias klingt jetzt an. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, das sind die Babylonier, denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Das war ein Titel, den sie zugeschrieben hat, auch in der Offenbarung, ja, die Beherrscherin der Königreiche, die ja auf dem Tier reitet, auf dem Antichristen. Sie denkt ja, sie sitzt drauf und beherrscht ihn noch, die falsche Religion. Aber was tun diese 10 Könige? Offenbarung 18, sie werfen sie ab, wenn sie, oder Offenbarung 17, sie werfen sie ab, wenn sie nicht mehr brauchen. Einst unter Nebukadnezar war diese Beherrscherin der Königreiche Babel und auch in der Endzeit eine weltbeherrschende Religion, die dem Antichristen dient. Aber das wird nicht mehr sein. Und dann sagt Gott, ich war über mein Volk, nämlich über Israel, Juda, so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Das heißt, Gott hat es zugelassen, dass Babel, die Israel, beziehungsweise ja, Juda, den Tempel zerstören durfte. 586 vor Christus. Und dann wird an Babel der Vorwurf von Gott gesagt, du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen. Selbst auf den Greis, also den alten Mann, hast du ein schweres Joch gelegt. Keine Barmherzigkeit. Das ist die Unterdrückung der Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft. Und das ist auch die Verfolgung der wahren Gläubigen in der Endzeit, was hier prophetisch vorausgesagt ist in diesem Vers. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein. Und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Hier wird gesagt, dass alle antichristlichen Systeme und falschen Religionen stürzen werden. Sie werden nicht ewig ihre Herrschaft ausüben. Das ist ein Siegesruf. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Interessant, da hat Babylon jetzt einen Absolutheitsanspruch an sich selber. Ja? Diese Vermischungsreligion ist jetzt die einzige. Alle Fundamentalisten sind als Friedensstörer gebrandmarkt und in die Gefängnisse geworfen. Merkt ihr, jetzt ist nur noch die falsche Kirche da am Ende. Und die Gläubigen werden verfolgt. Aber wie geht es weiter? Ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Lesen wir auch wieder in Offenbarung 18. Aber trotzdem, gerade deshalb geschieht Folgendes. Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem Tag. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. Mit großer Macht werden sie, nämlich deine Eroberer, über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Da haben wir den Okkultismus des alten Babylon, schon beim Turmbau zu Babel, dann auch beim Neubabylonischen Reich und den Okkultismus im Babel der Endzeit, die mit Zauberei, Pharmakia, berauschenden Zuständen, berauschender Musik, berauschenden Strömungen, etwa Emerging Church und so weiter, zu tun hat. Und wir erkennen jetzt, dass Babel ein Zentrum des Okkultismus, der Astrologie und Zauberei ist. Das wird in den letzten Versen noch deutlich. Und genau die gleiche Zunahme, die gleiche okkulte Welle findet sich in der Endzeit. Wir haben gerade gestern Halloween, zum Glück hier nicht erlebt, aber sonst in der Welt wird das überall jetzt gefeiert. Ein Geisterfest, wo es darum geht, dass die Seelen der Verstorbenen erscheinen und dass Seelen geholt werden, wo man keine Opfer bringt. Ja, was ist das für ein satanischer Aberglaube, der hier ganz gezielt den Reformationstag verdrängen möchte? Das wird heute wieder gefeiert, das ist auch ein Symptom, dass Babylon sich ausbreitet. Und so lesen wir hier, und das ist auch eine ganz klare Antwort auf alle Horoskope, auf alle Astrologie, auf allen Aberglauben, in den letzten Versen von Kapitel 47. Du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt. Da ist dieses falsche Wissen, die Gnosis genannt, übersinnliche Erkenntnisse. Jetzt nähern wir uns immer mehr diesem esoterischen Bereich. Dein Wissen, deine Weisheit haben dich verführt und du hast bei dir selbst gedacht, ich bin's und sonst niemand. Ich habe die absolute Erkenntnis. Wenn ihr mit irgendwelchen Sektierern diskutiert, zum Beispiel auch Anthroposophen, die sagen ja über uns, ach, ihr seid so kindlich Gläubige. Wir sind die Wissenden. Wir haben die höhere Erkenntnis aus der Geisterwelt. Rudolf Steiner hat die Mondwesen gesehen, die Mondgeister, die Astralwesen und er hat Einblick. Aber ich sage darauf, er wurde betrogen von dämonischen Mächten, die ihm höhere Erkenntnis vorgespielt haben. In Gottes Wort wird gewarnt vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis. In den Timotheusbriefen. Hüte dich vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis, griechisch Gnosis. Und es gibt viele neugnostische Strömungen in dieser Endzeit. Ich bin's und sonst niemand, sagen sie und behaupten, wir stehen über den Glaubenden. Ihr seid nur Gläubige, wir sind Wissende. Vorsicht, wenn jemand mit solchen Aussagen kommt. In der Bibel steht immer, wir haben geglaubt und erkannt. Und erkannt und wir erkennen und glauben. Glaube und Erkennen lassen sich nicht trennen. Das sind keine verschiedenen Stufen, sondern sind Hand in Hand zusammen. Eine Einheit. Und jetzt die letzten Verse. Darum wird ein Unglück über dich kommen, das du nicht wegzaubern kannst. Und ein Verderben wird dich überfallen, das du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von der du nichts ahnst. Die Perserheere und die Schlacht von Harmagedon. Haben wir wieder beides, ja? Das Ende aller antichristlichen, satanischen, babylonischen Mächte. Wobei Satan nochmal dann nach dem tausendjährigen Reichen letztes Mal freigelassen wird, und zu prüfen, wer wirklich Jesus von Herzen lieb hat und wer nicht. Aber der Antichrist, der falsche Prophet, die werden schon bei Harmagedon gerichtet werden. Und jetzt kommt eine gewisse Ironie, die hier Gott durch seinen Propheten an alle babylonisch denkenden Menschen richten lässt, die sich auf ihre Zaubereien, ihre Hellsehereien, ihre Horoskope und Ähnliches verlassen. Merkt euch gut diese Stelle, wenn ihr zur Tageszeitung geht und ihr ihnen sagt, macht doch mal diese dummen Horoskope heraus. Oder wenn ihr Leuten sagt, liest doch nicht das Horoskop, sondern betet zum Herrn. Das ist was ganz anderes. Ja? Die richtige Adresse, die richtige Ansprechadresse finden, nämlich Gott und nicht die finsteren Mächte. Die Sterne haben keinen Einfluss, sondern die Dämonen, wenn Menschen sich auf irgendwelche okkulten Rituale einlassen. Und deshalb steht jetzt hier, tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Jugend auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Neumond ankündigen, was über dich kommen soll. Sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht erretten vor der Gewalt der Flammen, denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen, und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. Seht ihr, das können wir allen Esoterikern und allen Menschen, die dadurch gefangen sind, sagen. Das, was ihr da verehrt, das sind irgendwelche Steine, Talismane, Sterne, Maskottchen, das sind einfach materielle Dinge, die haben keine Macht. Aber die dämonischen Mächte gewinnen Macht auf euch, wenn ihr euch darauf einlässt. Betet zum Herrn, zum wirklichen Gott, dass er euch davon frei macht. Denn wer auf abergläubische Dinge vertraut, dem wird es genauso gehen, wie es hier steht. Sie sind geworden wie Stoppeln, das Feuer verbrannt hat, werden ihre Seele nicht erretten vor der Gewalt der Flammen. Das heißt, auf sie wartet die ewige Höllenqual, die ewige Verdammnis. Deshalb wollen wir Menschen helfen, die in okkulten Dingen gefangen sind, dass sie den wahren Sinn des Lebens, die wahre Erlösung in unserem Herrn Jesus Christus finden. Dann der letzte Vers, Kapitel 47. so sind die für dich geworden, um die du dich bemüht hast, sie, mit denen du Handel getrieben hast von Jugend auf. Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg dahin und keiner hilft dir. Ganz verlassen sind solche Menschen, die auf Babel vertrauen und sich mit ihren Praktiken einlassen, auf ihre Praktiken einlassen. Ja, ich lasse jetzt aus Zeitgründen Jeremia weg. Kapitel 51 könnt ihr mal lesen, das sind auch manche Parallelen zu Jesaja. Jeremia 51, Hesekiel 27, 28 haben wir schon auszugsweise gehört. Aber mit einem möchte ich doch noch schließen, nämlich gehet von Babel hinaus. Gehet aus Babel hinaus. Wo ist denn heute Babel für uns? Nun, ich habe es, denke ich, schon deutlich gesagt. Überall, wo gesagt wird, Jesus Christus ist nicht der einzige Weg zum Vater. Ganz einfach, da ist Babel. Wo gesagt wird, nicht Jesus allein, sondern Jesus und. Das war so einfach, wie die Reformatoren das damals wieder neu ans Licht gehoben haben. Das Heil oder die Wahrheit, vielleicht besser gesagt, beruht auf einem einzigen Wörtchen. Und das heißt allein. Allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Und aus dem rettenden Glauben folgen dann die Werke als Frucht der Erlösung, aber nicht als Voraussetzung für die Erlösung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das wurde sicher bei den reformatorischen Tagen hier ausführlich erklärt. Also, sobald gesagt wird, Jesus und Mohammed, Jesus und Buddha, Jesus und Maria, Jesus und der Papst, Jesus und irgendein Sektenführer, wenn ihr das glaubt, dann seid ihr verraten und verkauft. Dann seid ihr schon Babel verfallen. Keine Vermischung, keine Verwirrung, sondern ganz glasklar, wie ein Schnitt hindurch, Jesus allein ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ganz klare und viel bekämpfte Aussage Jesu in der Endzeit, sein Absolutheitsanspruch. Aber er hat es auch bewiesen, weil er als einziger, als Erstling der Entschlafenen von den Toten auferstanden ist und nie mehr stirbt und uns dadurch ewiges Leben erworben hat, indem er unsere Sünden vergibt am Kreuz auf Golgatha, wenn wir sein Opfer für uns in Anspruch nehmen und dann auch an seiner Auferstehung Anteil bekommen und ihm in Liebe und Dankbarkeit nachfolgen. Babylon geht heute mitten durch die Herzen und die Gemeinden hindurch. Viele Menschen sagen, ja, Jesus, da glaube ich ja dran, aber dann noch ein anderes, ja, kann ja nichts schaden, wenn ich vielleicht noch Horoskope lese oder zu Maria bete oder an den Papst glaube oder was auch immer, ja, oder vielleicht auch den Koran noch lese und mit einbeziehe oder die 330 Millionen Götter des Hinduismus. Ich sage nochmal, nein, Jesus allein. Da müssen wir, an dem Punkt müssen wir intolerant sein, weil es hier um die Heilsfrage geht. Und so heißt es im Wort Gottes auch, in Offenbarung 18, geht von Babel hinaus, damit ihr euch nicht ihrer Sünden teilhaftig macht. Abraham ging hinaus aus Haran, Lot ging hinaus aus Sodom, Israel ging hinaus aus Ägypten. Und wir, ich sage es ganz deutlich, müssen hinausgehen aus Kirchen oder Gemeinden, die unreformierbar sind. Nun sagen manche, ja, wir haben noch einen gläubigen Pfarrer vor Ort. Das ist recht und schön. Und ich verstehe auch, wenn man sagt, da können wir noch arbeiten. Aber ich sage dann trotzdem, das ist die eine Seite, die Gemeinde vor Ort. Aber es gibt auch eine Gesamtkirche, die Beschlüsse fasst und zu der dieses Pfarramt gehört. Wenn diese sagt, ihr müsst Dinge tun, die mit der Bibel nicht in Einklang stehen, ja, so sage ich jetzt, zum Beispiel homosexuelle Menschen segnen, wo die Bibel sagt, das ist Sünde, können wir nicht segnen. Oder feministische Praktiken machen, also allein schon die Frauenordination. Wenn Frauen predigen, wo Männer dabei sind, ist unbiblisch, ganz klar. An vielen Stellen gesagt, 1. Korinther 11 zum Beispiel, die Frau schweige in der Gemeinde. Ganz klare Aussagen, auch da schon ist Babylon. Es fängt also ganz schleichend an. Die Homosegnung ist dann erst die Spitze des Eisbergs. Es hat schon in den 60er Jahren die Diskussion über die Frauenordination angefangen. Frauen haben viele Aufgaben in den Gemeinden. Sie können Kinder lehren, sie können Frauen lehren, sie können diakonische Dienste tun. Aber sie sollen nicht Lehrpredigten halten, wo Männer dabei sind. Das wird in der Bibel ganz klar angeordnet. Es fängt so mit kleineren Dingen an und dann setzt sich's immer weiter fort. Wenn wir dem Wort Gottes in einem Punkt ungehorsam sind, dann kommt dann schnell der Nächste. Ja, ich kann dazu gern auch persönlich im Gespräch manches sagen, wenn jemand da Fragen hat. Und dann eben auch die Ökumene. Darf ich noch sagen am Schluss? Ich sehe eben vier Hauptgefahren für die Christenheit in der Endzeit, wo man droht, sich mit Babel zu verbinden. Erstens ist es die Bibelkritik, wie ich ein Beispiel gerade gebracht habe, wo man Gottes Wort nicht mehr ernst nimmt, sondern sagt, das sind da verschiedene Verfasser und irgendwelche Paulus-Schüler haben das dann geschrieben oder Trito-Jesaja und was alles behauptet wird. Das ist ein gefährliches Gift, wo die Bibel relativiert wird, wo sie nicht mehr wirklich ernst genommen wird. Da stellt sich der Mensch über Gottes Wort, statt sich Gott unterzuordnen und ihm absolut zu gehorchen. Ja. Die Bibelkritik, das ist das süße, giftige, mäßigte Bibelkritik, die auch in evangelikale Seminare eingedrungen ist. Dann das Zweite ist die Pseudocharismatik. Kann Bruder Kaufmann und andere Brüder viel ausführlicher darüber reden und informieren. Aber auch da wird ein falsches, schwärmerisches Christentum gepredigt, das mit okkulten Elementen sich verbindet. Ich kann das nur hier erwähnen. Dieses Umfallen nach hinten ist ein Zeichen des Gerichts, wurde auch heute Morgen schon erklärt. Ja, ganz klar biblisch begründbar. Auch da werden viele verführt. Und die charismatische Bewegung, die sagen auch, die Bibel ist nicht so wichtig. Wir haben neue Visionen, neue Prophetien. Obwohl am Ende der Bibel steht, ihr dürft nichts hinzufügen, sonst werden euch die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Die macht es trotzdem und sagen, Bibel, ja. Und dann werden sie babylonisch vermischt. Und das Dritte ist dann die falsche Ökumene. Ja, wir sind eins mit allen wiedergeborenen Christen, aber wir können nicht einfach sämtliche Kirchen zusammenschließen und Wahrheit und Lüge vermischen. Wer wiedergeboren ist, das weiß Gott und das weiß der Betreffende. Wir können nicht ins Herz schauen. Ich kann mit Muslimen ja, sprechen, kann freundlich zu ihnen sein, aber ich kann nicht mit ihnen zusammen beten. Ich kann auch mit Katholiken sprechen, freundlich sein, aber ich kann nicht zu Maria oder zu verstorbenen anderen Menschen, sogenannten Heiligen, beten. Ja, da gibt es Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, wenn wir nicht ins Gebiet des Ungehorsams und des Okkultismus hineinkommen möchten. Also die Ökumene. Und es schreitet fort, jetzt vor allem durch die noch ökumenischer werdende Allianz. Seid da ganz vorsichtig und wenn eure Gemeinde da drin ist, sagt ganz klar, dass das ein Weg ist, der zurzeit immer weiter abwärts führt und dass wir uns da absondern sollten. Und das Vierte ist die Verweltlichung, der Zeitgeist, der in viele Gemeinden eindringt, dass man die Gemeinden nicht mehr von der Welt unterscheiden kann. Auch das ist Babylon. Wenn ich mich anziehe nach dem Trend der neuesten Mode, wenn ich die zeitgeistige Musik hereinhole, wenn ich damit dämonische Geister hereinhole mit der modernen Rock- und Popmusik, die dann das Fleisch, den Körper betont, anstatt den Geist zu Gott erhebt, dann bin ich auch in der Gefahr, dem babylonischen Rauschzustand zu verfallen. Auch das ist eine große Gefahr. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, wie aktuell auch Prophet Jesaja ist, wie die ganze Bibel für uns maßgeblich ist. Und dass wir uns absondern sollten von allem, was diesem Vermischungswelt- und Zeitgeist anheimgefallen ist. Haltet euch davon fern. Soweit die Ausführungen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aufnehmen. Ich weiß, dass es viel war, aber der Herr möge schenken, dass wir uns an das erinnern, was für unser Leben notwendig ist. Der Herr segne euch. Ich möchte noch bitten, dass ihr aufsteht und dass wir zusammen beten. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus rufen wir dich an, danken dir, dass du uns eine vollkommene Erlösung geschenkt hast am Kreuz auf Golgatha, dass viele von uns, die hier sind, deine Kinder sein dürfen. Herr, und du siehst auch, wo wir stehen, welcher Gemeinde wir sind. Schenk, dass wir uns von aller babylonischen Vermischung in dieser Endzeit fernhalten, dass wir bewahrt werden, dir nachzufolgen auf dem schmalen Weg. Dazu hilf uns, Herr, und schenk uns auch die Unterscheidung der Geister, dass wir erkennen, wo unbiblische Einflüsse sind, die uns von dir wegziehen. Herr, schenk, dass wir uns davon absondern in heilsamer Weise und dich über alles lieben, dir allein dienen, zu dir allein beten. Herr, dazu hilf uns. Wir danken dir. Amen.